Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext ist Psalm 6. Psalm 6, ein Psalm Davids. Hier steht drüber dem Vorsänger mit Saitenspiel auf der Scheminit ein Psalm Davids. Und David betet: Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn. Züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig, o Herr, denn ich verschmachte. Heile mich, o Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Und du, Herr, wie lange? Kehre doch wieder zurück, Herr, rette meine Seele, hilf mir um deiner Gnade willen. Denn im Tod gedenkt man nicht an dich. Wer wird dir im Totenreich Lob singen? Ich bin müde vom Seufzen, ich schwemme mein Bett die ganze Nacht, benetze mein Lager mit meinen Tränen. Mein Auge ist verfallen vor Kummer, gealtert wegen all meiner Feinde. Weicht von mir, ihr Übeltäter alle, denn der Herr hat die Stimme meines Weinens gehört. Der Herr hat mein Flehen gehört, der Herr nimmt mein Gebet an. Alle meine Feinde müssen zu Schanden werden und sehr erschrecken. Sie sollen sich plötzlich zurückziehen mit Schanden. Psalm 6 ist der erste sogenannte Bußpsalm der Bibel. Es gibt ja 7 so ausgewählte Bußpsalmen, wo das Thema Buße wirklich sehr deutlich wird. Interessant hier, es wird keine konkrete Buße erwähnt, wie das manchmal der Fall ist. Ja, David, als David bei Bathseba war und so, ne, dann dieser Bußpsalm. Nein, es wird keine konkrete Sünde erwähnt. Vielleicht war David auch jetzt gar keine ganz konkrete Sache bewusst. Aber er merkte, irgendetwas stimmt in meinem Leben nicht. Mir geht es körperlich, mir geht es seelisch, mir geht es von meinen Umständen so miserabel. Warum führt mich Gott in so eine Situation? David spürt, das ist Gottes Grimm, das ist Gottes Zorn in seinem Leben. Also was wir in dieser Psalmen-, Gebets- und Bibelreihe bisher sehr deutlich gelernt haben, in dem Psalm vorher, wenn Schwierigkeiten kommen, dann beten. Ja, klar, das ist immer die richtige Antwort. Schwierigkeiten durch Feinde, hatten wir das letzte Mal. Schwierigkeiten durch Sünde, die mich verführen will, ja. Aber was ist, wenn Gott dir Schwierigkeiten macht? Menschliche Feinde sind schon heftig. Feinde auf Arbeit oder so, in der Familie, wo es so Streit gibt, das ist schon sehr heftig. Der Teufel ist unser Feind, das wissen wir. Wir sollten wirklich das wissen. Das ist schlimm. Aber was ist, wenn Gott unser Feind ist? Das ist das Schlimmste. Die Menschen sagen so, ja, man kann ja nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Im Hebräerbrief steht, schrecklich, wenn wer der in die Hand Gottes fällt, ins Gericht Gottes. Das Thema lautet heute, ist Gott gegen mich? Im Psalm 5 betete David also vorher, ebne mir deinen Weg. Aber was ist eben, wenn Gott deinen Weg nicht ebnet, sondern wenn sich Gott in deinen Weg stellt, wenn Gott deinen Weg verstellt, deinen Weg schwer macht, unmöglich macht? David war zutiefst erschrocken. Dieses Wort, das bedeutet bestürzt sein. Ja, fix und fertig sein, beunruhigt sein, aber zugleich bedeutet es schwach sein und krank sein. Also nicht nur der Geist, sondern auch der Körper sind betroffen. David erkannte Gottes heiligen Zorn gegen sich und das brachte ihn in Todesangst. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist es vorbei, dann bin ich in Ewigkeit von Gott getrennt. Und die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, wie reagieren wir denn auf Gottes Zorn in unserem Leben? Nehmen wir ihn überhaupt wahr? Ist das überhaupt eine Realität für uns? Wie gehen wir mit Sünde und wie gehen wir mit Gottes Zorn auf unsere Sünde in unserem Leben um. Und wir wollen uns erstmal im ersten Punkt falsche Reaktionen anschauen. Unsere falsche Reaktion auf Gottes Zorn. Und da gibt es natürlich viele, aber ich habe jetzt mal nur zwei. Das eine ist Selbstmitleid, das andere ist Selbstgefälligkeit. Also entweder machen wir die Gnade gering, dass wir sagen, das reicht nicht aus für mich, oder wir machen die Gnade billig. Schauen wir uns an, was mit dem Selbstmitleid auf sich hat. Wir könnten Selbstmitleid auch so selbstzentrierte Reue nennen. Reue, wo wir selbst im Zentrum stehen. Ja, wir baden uns in unserer Hilflosigkeit. Bei mir ist alles so schlimm, da hilft nichts mehr. Da kann ich eh nichts machen. Ich kann nichts machen, außer weiter sündigen. Ja, ich bin das größte Nichts aller Zeiten. Und vielleicht gibt man sich dann sogar noch Mühe, dass man sich auch recht schlecht fühlt. Denn je schlechter ich mich fühle, desto besser kann ich diese Situation in meinem Leben ja auch rechtfertigen. Ich bin ein Sünder, aber ich fühle mich ja auch so schlecht. Dieses Reuegefühl, dass ich mich besonders schlecht fühle, kann sogar sozusagen etwas, eine Leistung werden, die ich erbringe vor Gott. Schau, wie schlecht ich mich fühle. Ich bin das größte Nichts aller Zeiten. Oder wir fangen tatsächlich an zu verzweifeln. Wir kommen in eine Situation, wo wir wirklich keine Hoffnung mehr haben und stürzen uns dann erst recht in die Sünde, denn es hat ja eh keinen Zweck. Ich kann da eh nichts machen, also sündige ich erst richtig oder sündige ich einfach weiter. Ich bin gefallen, dann suhle ich mich im Dreck. Ich bin Dreck, also was soll's. Ja, was machst du, wenn dein Auto eine absolute Schrottmühle ist? Überall sind schon Schramm, Kratzer, der Lack sieht sonst was auf der See verrostet. Wie fährst du dann? Dann ist es dir auch egal. Ja, beim Einparken, komm ran an den Laternenmast, ist doch egal. Bremsen sind eh runter, was soll's? Ich bin Dreck, also suhle ich mich im Dreck. Wir können diese Einstellung auch gut mit Worten aus diesem Psalm zum Ausdruck bringen, indem wir sie aus dem Kontext reißen. Ich bin müde vom Seufzen, ich schwemme mein Bett die ganze Nacht, benetze mein Lager mit Tränen, mein Auge ist verfallen vor Kummer, gealtert wegen all meiner Feinde. Ach, was bin ich schlecht, wie geht's mir dreckig? Naomi war so ein Beispiel, ja. Ja, Naomi hatte so viel Leid erfahren, klar, die hatte Grund zu klagen. Aber sie steigert sich richtig rein in ihr Leid. Sie wollte nicht sehen, dass Gott sie in Gnade angesehen hat, dass Gott ihr diese Rut zur Seite gestellt hat. Sie sagt, nein, denn mir geht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt war. Bloß keine Hilfe in meine Situation. Ich werde am Ende ja eh nur enttäuscht. Bloß nicht versuchen, wieder aufzustehen, ich werde doch eh wieder fallen. Für mich gibt es hier keinen Weg heraus. Ich habe sowieso so viel falsch gemacht, so viel schlechte Entscheidungen getroffen, ich bin in Sünden gefangen. Petrus hatte auch so einen Moment, wo er seine Sündhaftigkeit erkannt hatte, aber eben nicht Gottes Macht und Gnade. Ja? Das war nach diesem Fischzug, wo Petrus merkte, dieser Jesus, der scheint wirklich von Gott zu kommen. Und er sagte, geh weg von mir, geh hinweg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das wird nichts mit mir. Das ist das Selbstmitleid, also selbstzentrierte Reue. Man kann sich so ganz schlecht fühlen in Reue, aber es ist nicht auf Gott ausgerichtet. Und das andere ist die Selbstgefälligkeit. Da wird die Gnade nicht gering, dass ich sage, für mich reicht es nicht aus. Ich bin zu schlecht, sondern da wird die Gnade billig. Wie sieht das dann aus, wenn man solche Stellen liest, so im Bußpsalm zum Beispiel? Dann geht man, bevor man allzu sehr erschrickt über seine Sünde, ganz schnell zu Jesus. Ich sehe das Kreuz und nichts anderes kann ich sehen. So kann ich das Lied auch sehen. Man braucht sich gar nicht mehr so sehr mit seiner Sünde beschäftigen. Man muss auch gar nicht mehr so viel darüber nachdenken, dass es Gott nicht gefällt, wie man lebt. Man hat ja Jesus. Das ist der Fall, wenn du sowieso drei Autos hast und so viel Kohle, dass du jederzeit noch ein Auto kaufen kannst. Wie fährst du dann mit deinem Auto? Dann achtest du auch nicht so drauf. Und wenn was passiert, was soll's? Ne, der Mann, der uns in Amerika ein Auto geliehen hat, wo ich letztes Jahr dort war, das hat er extra neu gekauft vorher, damit wir dann ein Auto haben, schönen großen Pickup. Beim dritten Mal eingestiegen, habe ich mit meinem Knie dort was kaputt gemacht. Das sind halt Ami-Autos, da steigt man ein, da geht was kaputt. Da hat er nur ganz müde gelächelt. Kein Thema. Jesus ist für unsere Sünde gestorben, oder? Safe. Mach dich nicht so fertig, feiere die Gnade. Und hier könnten wir auch einen Bibelvers aus diesem Psalm, aus dem Kontext reißen. Denn im Tod gedenkt man nicht an dich. Wer wird dir im Totenreich Lob singen? Gott kann doch nicht wollen, dass es uns schlecht geht. Dass ich zugrunde gehe. Gott will doch unser Lob. Gott liebt mich so, wie ich bin. Und je mehr er mir vergeben kann, desto größer wird seine Gnade. Und deshalb schreibt doch Paulus im Römerbrief, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Ja, auf keinen Fall, sagt er natürlich. Aber mit dieser Einstellung können wir einfach weiterleben wie bisher. Okay, ein paar kleine Verhaltensveränderungen sind immer gut. Und sich in der Predigt schlecht fühlen auch. Ja, wenn der Prediger mal so richtig einen raushaut wieder, ja, dann sagt er uns mal wieder wirklich, das ist so gut, dass der so glasklar ist und schonungslos auch mal sagt, wo wir unsere Probleme haben. Da habe ich mich einmal schlecht gefühlt, aber Gott sei Dank hat er ja die Gnade betont. Wir haben ja die Gnade, Gott sei Dank. Vergeben für immer, auch wenn ich versag, wie groß ist die Gnade, die all das vermag. Wir haben heute das letzte Lied singen. Und darum sind wir bei solchen Bibelstellen wie hier dann und vielleicht auch solchen Lebenssituationen, wenn wir das erleben, wenn wir eigentlich Gottes Zorn im Leben, wenn wir merken, Gott stellt sich hier gegen uns, dann sind wir ganz schnell zu sagen, Moment, Gott ist natürlich nicht dein Feind. Gott meint es gut, alles muss dir zum Besten dienen. Wir sind reformiert, alles muss dir zum Besten dienen. In der Welt muss man als Christ mit Widerstand rechnen und Anfechtung und Leid, das gehört zum Christsein dazu. Das ist ja auch alles nicht falsch. Ich habe das ja oft selber gesagt. Bis zur letzten Predigt habe ich das gesagt. Ich werde es wahrscheinlich in der nächsten auch wieder sagen. Aber es trifft eben nicht immer zu. Im Neuen Testament, da schreibt Paulus mal an die Gemeinde in Korinth, wo es sehr, sehr viel Streit gab in der Gemeinde, wo sie unwürdig sogar zum Abendmahl kam. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Im Neuen Testament, im Alten Testament sowieso, Psalm 89, Gott sagt dort, ich werde meinen Bund nie und nimmer vergessen. Aber wegen eurer Abtrünnigkeit hole ich die Rute raus. Wir stehen in der Gefahr, dass wir unsere Sünden kleinreden, dass wir sie so als unvermeidbares Übel in unserem Leben hinnehmen. Und die Frage, die ich euch heute stelle, die ich uns stelle, mir genauso, wie oft hinterfragen wir wirklich unseren Weg, unsere Entscheidungen, unsere Art zu leben? Da geht es zum Beispiel ein Ehepaar und das hat Eheprobleme. Und man könnte was machen, man müsste was machen, weil es nämlich von alleine nicht besser wird. Es wird immer schlechter, wenn man es einfach laufen lässt. Aber dieses Ehepaar kann auf andere Ehepaare schauen, wo es noch viel schlimmer ist. Die Frau ist fremdgegangen. Der Mann hat seine Frau geschlagen. Das ist ja schrecklich. So, Gott sei Dank, so schlimm ist es bei uns nicht. Und man kann weiterleben wie bisher. Oder ihr Kinder, ihr Jungschaler, ihr Konfirmanden, die hier im Gottesdienst sitzt. Wie normal ist es für euch, euch mit euren Geschwistern zu streiten? Das ist ja nicht so, dass das, ach, es ist uns jetzt wieder passiert, das tut uns leid. Das ist doch total normal, oder? Das ist doch Alltag. Wie normal ist es für euch, dass ihr mit euren Eltern diskutiert, anstatt ihnen zu gehorchen? Ihr jungen Christen, wie normal ist es für euch, dass ihr mehr Zeit mit eurem Handy verbringt als mit der Bibel? Dass ihr mehr Zeit euch mit weltlicher Weisheit füttert, anstatt göttliche Weisheit zu suchen. Wir Männer, wie normal ist es für uns, dass wir unseren Blick auf unzüchtige Art und Weise schweifen lassen? Haben wir uns doch dran gewöhnt. Es geht doch auch gar nicht anders hier in unserer Welt, in Deutschland, wo die Leute bei ab 18 Grad alle rumrennen, als ob es 30 Grad sind. Wie sehr hast du dich daran gewöhnt, wenn du jetzt Entspannung brauchst, dich mit irgendeinem Film zuzudröhnen, den du dir nie im Leben mit Jesus angucken würdest? Ihr Frauen, wie normal ist es für euch, dass das, was ihr im Spiegel seht, dass euer Äußeres euer Inneres bestimmt, wie ihr euch fühlt? euer Wohlbefinden. Früh guckt ihr in den Spiegel und das entscheidet dann, wie gut ihr euch fühlt über den Tag. Wie normal ist es, über Dritte zu tratschen, zu reden? Und ihr Älteren, wie normal ist es für euch, dass ihr über euer Alter stöhnt, leidet darunter und vor allen Dingen, dass es eben nicht mehr so ist, wie ihr es gewohnt seid? Ja, habt ihr dieses Dauergefühl, ach, früher konnte ich, jetzt nicht mehr? Oder dieses Gefühl, ich bin doch allen nur eine Last, bin kein nützliches Gemeindeglied mehr. Aber was ist das anderes als letztlich Unzufriedenheit mit Gottes Plan und wie er uns Menschen eben führt und leitet und dass wir halt alt werden? Ja, man will es nicht akzeptieren, dass man jetzt hilfsbedürftig ist. Früher konnte ich allen helfen und jetzt ist mein Dienst aufs Beten beschränkt. Wir sind uns selbst so sehr gewöhnt, jeder ist sich selbst eben total gewöhnt, dass man denkt, so nicht anders. So bin ich nun mal. So ist nun mal mein Leben. Was ist aber, wenn wir auf einem falschen Weg sind? Was ist, wenn wir in unserem Leben geistlich abgestumpft sind und immer mehr abstumpfen? Was ist, wenn sich sündige, ungesunde Routinen in unser Leben eingeschlichen haben? Was ist mit dieser gewohnheitsmäßigen Unzufriedenheit oder Undankbarkeit oder mit unserem Selbstmitleid, an das wir uns gewöhnt haben? Die Bibel ist klar, die spricht das an, die sagt, das ist Sünde. Aber manchmal sind unsere Herzen so kalt, so geteilt, nicht mehr ganz bei Gott, dass wir das Wort wohl hören, aber es dringt nicht in unser Herz. Wisst ihr was? Wenn wir Sünde auf die leichte Schulter nehmen, Gott nimmt sie nicht auf die leichte Schulter. Christus hat sie auf sich genommen und ist dafür ans Kreuz gegangen. Gott ist es nicht egal, wie wir leben. Gott hat sich nicht damit abgefunden, so wie wir uns vielleicht dann damit abfinden. Wen Gott liebt, steht in der Bibel, den züchtigt er. Und damit haben wir die Antwort. Ist Gott gegen uns? Ist Gott unser Feind? Nein, ist er nicht. Aber Gott gibt tatsächlich Not und Leid, um uns zu strafen, um uns zu züchtigen, um uns zu korrigieren. Er zeigt uns in seiner Gnade die Konsequenzen unserer Sünde auf, damit wir nicht die ultimativen Konsequenzen unserer Sünde tragen müssen. Das ewige Totenreich, den ewigen Zorn Gottes, sondern dass wir Buße tun können, umkehren können. Das ist diese Sünde, die wir dann als Last empfinden. Und wisst ihr was, diese Last ist eine Gnade. Sünde drückt uns dann runter, ja, wie so ein schwerer Stein, seelisch und leiblich, aber genau darin liegt Gottes Gnade, dass er uns dahin führt, dass wir wieder von Herzen rufen, o Herr, ich verschmachte, heile mich, o Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken, meine Seele ist erschrocken, sehr erschrocken, und du, Herr, wie lange? Nur wenn du die Last deiner Sünde, diesen Dreck, diese Abscheulichkeit, die Grausamkeit deiner Sünde erkennst, nur wenn du dein Versagen und deine Schwachheit und zugleich dein Stolz, deine Bequemlichkeit, dein Abgestumpftsein gegenüber Gott, gegenüber der Sünde, deine Gleichgültigkeit erkennst, dass du das eben nicht mehr spürst, nur dann wirst du wirklich von Herzen zu Gott flehen, hilf mir um deiner Gnade willen. Liebe Geschwister, wenn ein Hiob, ein so gerechter Mann, sagt, ich halte meine Hand auf meinen Mund, ich kann hier nichts mehr sagen. Wenn Paulus sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Wenn Jesaja sagt, ich bin ein unreiner Mensch mit unreinen Lippen, ich kann vor Gott nicht bestehen, wie viel mehr sollten wir so vor Gott treten? Ja, wir hatten jetzt diese Psalmen, wo es um die Feinde ging und um die Anfechtung ging, all diese Sachen. Um das Leid, was wir ertragen müssen als Gottes Nachfolger in dieser Welt. Jetzt geht es um uns, jetzt geht es um unsere Schuld. Und da hilft nicht Selbstmitleid. Da hilft auch nicht Selbstgefälligkeit, sondern Selbsterkenntnis, dass wir wahre Tränen der Reue weinen können. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht, ich benetze mein Lager mit meinen Tränen. Also, hast du das schon mal erlebt, dass du vor Gott geweint hast vor Reue? Weil du die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes siehst und siehst, wie dreckbeladen du bist und wie es Gott missfällt, wie du lebst. Hast du da schon mal geweint? Wisst ihr, wann ich weine? Ich komme langsam ins Alter. Wenn so ein Film so ein bisschen anrührig ist, schon sind die Tränen da. Verabschiedung. Oh, schon sind die Tränen da. Schicksalsschläge, na klar, die man selbst erfährt oder die gute Freunde erfahren. Dann weinen wir. Es gibt schlechte Gründe zu weinen, es gibt gute Gründe zu weinen. In vielen Fällen hilft Weinen allerdings nicht. Das ist eigentlich sinnlos. Aber Tränen der Buße, die sind hilfreich, die sind herrlich, die sind heilsam. Aber wann weinen wir schon noch über unsere Sünde? Oder wenigstens über unsere Abgeklärtheit zur Sünde, zu Christus. Liebe Geschwister, wollt ihr warten, bis ihr dann wieder richtig tief fallt, dass ihr sagt, oh, jetzt habe ich wieder ganz schlimm gesündigt, jetzt muss ich auch mal wieder Buße tun? Oder wollt ihr warten, bis der Garten eures Glaubens staubtrocken geworden ist? Interessant, wenn man mal in die Kirchengeschichte schaut. Wie kam es da zu Reformationen? Wie kam es da zu Erweckungen in der Kirchengeschichte? Dadurch, dass einzelne Menschen, so wie Augustinus, Luther, Calvin, Bunyan, Edwards, ihre eigene Schuld vor Gott erkannten. Diesen gerechten Zorn Gottes über ihren Leben. Zur Reformation kam es nicht, weil sie gesagt haben, hier läuft ja einiges falsch in der Kirche. Hier müssen wir mal was machen. Zur Reformation und zur Erweckung kam es, weil sie erkannt haben, ich bin ein verlorener, sündiger Mensch. Und da kommt es nicht auf die Tiefe deiner Schuld an, die Größe deiner Schuld. Ja? Die Größe deiner Schuld hat nichts damit zu tun, wie tief deine Sündenerkenntnis ist. Ja, wir denken, ah, große Schuld, dann muss ich große Sündenerkenntnis haben. Aber ich habe ja immer nur Kleinigkeiten in meinem Leben, da brauche ich auch nur so ein seichtes Sündenbekenntnis oder Erkenntnis haben. Nein, jede kleine Sünde ist gegen einen heiligen Gott unendlich groß. Bei Jonathan Edwards, der war zeitlebens ein frommer Mann. Der hatte nicht so eine Phase in seiner Jugend, wo er Drogen genommen hat oder fremdgegangen ist. Hat er alles nicht gehabt. Der war immer ein frommer Mann. Hätten wir immer gesagt, nimm dir den Johnny als Vorbild. Aber kann man bei ihm sehen, wie tief erschüttert er war, als Gott ihm Erkenntnis über seine Sünde im Angesicht seiner Herrlichkeit schenkte. Er schreibt dann über diese Erfahrung, oft kam es mir vor, als wäre ich in den Augen Gottes, wenn er die Bosheit bekannt machen würde, der Allerschlechteste aller Menschen, all die von Anbeginn der Welt bis heute gelebt haben. Da hatte ich den Eindruck, dass mir der weitaus niedrigste Platz in der Hölle zugedacht wäre. Wenn ich in mein Herz blicke und meine Bosheit betrachte, erscheint es mir wie ein Abgrund unendlich tiefer als die Hölle. Habt ihr so eine Sicht von eurer Sünde schon mal gehabt, ihr Christen? Oder sehen wir unsere Sünden nicht immer so als, naja, klar, es ist nicht schön, aber wir haben ja Jesus. Edwards bat in Gebeten Gott darum, dass er ihm diese Sündenerkenntnis schenkt, damit er sich unendlich tief vor Gott niederbeugen kann, entsprechend seiner Sünde, damit er dann die unendlich große Gnade Gottes wirklich erkennen kann, sie wirklich lobpreisen kann. Ihm ging es nicht darum, einfach sich schlecht zu fühlen. Er wollte die wahre Freude finden. Paulus schreibt, denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Ich durfte diese Tränen der Reue erleben bei anderen Menschen. Herrlich, weil diese Tränen wirklich zur Freude führen. Bunyan beschreibt das Tal der Demütigung und zwar als ein fruchtbares, grünes, herrliches Tal, in welchem man zu geistlichen Reichtümern kommt. Wer die Tiefe seiner Sünde erkennt, der erkennt, dass er wirklich ganz und gar von Gott abhängig ist. Der erkennt die Gnade und was es wirklich bedeutet. Und deshalb ist es so schön, dass uns dieser Text natürlich zu Christus führt. Dieser Text, dieses Psalm führt uns natürlich zu Jesus und zum Evangelium. Aber wir müssen uns vorher von diesem Text ermahnen lassen. Wir müssen uns selbst hinterfragen, unsere Sünde, unsere Not erkennen und dann, nur dann werden wir die Größe der Gnade Gottes erkennen und das Werk Jesu wirklich begreifen. Dann wird die Gnade uns teuer, kostbar, herrlich, nicht alltäglich. Und deshalb wollen wir jetzt nochmal, bevor wir zu Christus kommen, auf David schauen. Davids richtige Reaktion auf Gottes Zorn, mein zweiter Punkt. Also diese richtige Reaktion. Ihr kennt ja weitestgehend das Leben von David. Ne? Der hatte seine Kämpfe in jungen Jahren vor allen Dingen. Ja, er musste sich wirklich gegen Verfolgung und Verführung wehren. Und er war siegreich, er hatte Erfolge und im Alter dann irgendwann hat er es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Auch im Glaubensleben. Und er fiel in viele und in große Sünden. Und dann hat er natürlich gedacht, ich kriege das irgendwie hin, ich kann es irgendwie vertuschen, ich kann irgendwie weiterleben. So schlimm wird es schon nicht sein. Die Gesamt meines Bilanz meines Lebens, die wird hoffentlich stimmen oder was auch immer gedacht hat. Aber Gott hat gesagt, nein, ich lasse dich deine Sünden spüren. Gott züchtigte ihn. Er überließ ihn eben nicht seinem sündigen Weg. Er machte ihn deutlich, wohin dieser Weg führt. Er legte eine Last auf ihn und zwar so, dass er es nicht nur in seinem Geist spürte, sondern bis in seinen Körper hinein. Und dann erkannte David die Gefahr, in der er wirklich stand. Wie kommen wir auf die Idee, uns vor Gott hinzustellen und zu meinen, alles ist schon irgendwie okay? Wie können wir unsere Sünden vor diesem heiligen, vollkommenen, gerechten Gott so als Kleinigkeiten abtun? So als, ist nicht schön, aber ist halt so. David ist überwältigt von Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit und Reinheit und Schönheit und natürlich von seinem Zorn. Und darum ist er erschrocken bis zum Tod. Er ist körperlich krank geworden. Wir kennen das doch, diesen Zusammenhang zwischen unserem Geist und unserem Körper. Wenn ihr von einem Schicksalsschlag, von einem Unglück erfahrt in eurer Familie, dann wird es euch sofort flau im Magen. Ich bin mal auf einer Baustelle, ich hatte keine richtigen Schuhe an, wir haben so ein Blockhaus abgerissen, ich musste so einen Ausfallschritt nach hinten machen, weil der Balken runterkam und bin in so einen Nagel reingetreten. Und der ist direkt an meiner Haut entlang geschrammt, ohne dass ein Blutstropfen gefallen ist. Ich habe gemerkt, oh weia, ich bin in irgendwas getreten. Dann habe ich meinen Schuh da rausgezogen, habe diesen Nagel gesehen und ich sage euch, dann war mir schlecht, als ich erkannt habe, in welcher Gefahr ich stand. Wer an der Seele krank ist, der wird meistens auch am Körper krank, das ist so. So hat es David erfahren. Bis in seine Knochen hinein erkannte er, Gott, es steht mit seinem Grimm gegen mich, ich stehe in Gefahr. Und dann fleht er wirklich um die Gnade. Wie lange noch? Ich halte es nicht aus. Nicht, weil ich überarbeitet bin, nicht, weil so viele Feinde da sind, sondern weil ich meine Sünde vor Gott erkenne. David hielt es nicht aus, unter dem Zorn Gottes zu stehen, mit Gott nicht mehr eins zu sein, mit Gott nicht mehr vereint zu sein, Frieden mit Gott zu haben. Es war ein unhaltbarer Zustand für ihn. Und er bat Gott, antworte mir, ich komme auch mit der Ungewissheit nicht zurecht. Ich habe Angst, ich komme mit dieser Angst nicht zurecht. Antworte mir. Und Gott hat ihn geantwortet, mit Gnade. So, alles nochmal gut gegangen. Nee, das war nicht alles, ist nochmal gut gegangen. Gott kann nicht anders, als mit Gnade zu antworten auf wahre Reue. Der kann nicht anders. Das hat er fest versprochen, das hat er uns zugesagt. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott antwortet immer mit Gnade, wenn wir in Buße und Reue kommen. Und so kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Jesu unglaubliche Reaktion auf Gottes Zorn. Wir wollen uns diese Gnade anschauen. Jesus hat auch einmal gerufen, wie lange noch? Wie lange? Ist das wahr? Da kam Jesus vom Berg der Verklärung runter. Er selbst hat auch gerade noch mal gesehen, woher er kommt, wohin er geht. Er kommt runter und da kommen seine Jünger, die haben versucht, einen besessenen, kranken Knaben zu heilen, haben es nicht hingekriegt. Selbst seine eigenen Jünger, da war nichts außer Sünde. Und da sagt Jesus, wie lange muss ich noch dieses sündige Geschlecht ertragen? Oder ungläubig ist ein verkehrtes Geschlecht, wie lange noch soll ich bei euch sein und euch ertragen? Also dieser Unglaube, dieser Stolz der Jünger, dass sie eben dahin gehen und sagen, wir schaffen das schon. Moment mal, Jesus ist gerade noch auf dem Berg, das machen wir jetzt. Das war für den heiligen, gerechten, vollkommenen Sohn Gottes kaum zu ertragen. Du hast doch bestimmt in deinem Leben irgendein Gebiet, wo du besonders feinfühlig bist, den du besonders schätzt und wo es dir dann gefällt, wenn andere das auch so schätzen. Und wo du möchtest, dass der andere es eben ja, sich angemessen verhält. Du hast dir Mühe gegeben und es verletzt dich, wenn jemand anderes deine Mühen quasi mit Füßen tritt. Ja, du hast ein richtig schönes Blumenbeet gemacht und hier hast du noch ein schönes Gemüsebeet gemacht und dann kommt jemand und trampelt komplett durch, um seinen Ball oder so zu holen. Ist völlig egal, was da am Weg steht. Das verletzt deine Gefühle. Du hast einen richtig, richtig guten Rum, 18 Jahre alt, bietest ihn deinen Gast an und der schüttet sich Cola rein. Du liebst Tiere und kümmerst dich um Tiere und pflegst Tiere und musst jemand zugucken, der Tiere quält. Das tut uns weh. Jeder hat so Bereiche in seinem Leben. Das tut weh, den anderen ertragen zu müssen. In dem Buch Die Leiden Christi, da schreibt Darby, es gab kein menschliches Gefühl, und in ihm, also in Christus, ihm fehlte nicht eine einzige der zartesten Empfindungen einer vollkommenen Seele. Bei Jesus war jedes Gefühl vollkommen, rein und heilig. Es gab kein einziges menschliches Gefühl, das in Christus nicht verwundet und mit Füßen getreten wurde. Das, was dir vielleicht ab und zu im Leben passiert, wo deine Gefühle verletzt werden, das war bei ihm ständig so. Durch die Sünde der Menschen um ihn herum. Das hat er ständig ertragen. Wie hat Christus unter der Sünde oder den Sündern gelitten? Und dennoch ist er zum Kreuz gegangen, um diese Sünde auf sich zu nehmen. Die Strafe Gottes, des gerechten, heiligen, brennenden, unendlichen, großen Zornes Gottes über diese Sünden selbst zu tragen. Er litt unter der Sünde. Wie hat er erst unter diesem Zorn gelitten über die Sünde? Jesus hat den Platz für uns eingenommen zwischen Hammer und Amboss. Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Einmal hat er darüber geredet, er hat gesprochen vom Weizenkorn, was sterben muss. Er hat an seinen Tod gedacht und da sagt er auch, jetzt ist meine Seele erschüttert. Da kommt dieses Erschrecken, ich bin erschrocken, ich bin erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Oder in Gethsemane, da hat er es am stärksten vorempfunden, was dann erst kommen sollte. Er hat es noch nicht erlebt, er hat es nur vorempfunden. Und er betet dort dreimal, Vater, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, dreimal, er schwitzt Blut mit Wasser, mit Blut vermengt. Er war erschrocken bis zum Tode, steht in der Bibel. Was hat Jesus anderes gemacht, als mit anderen Worten Psalm 6 gebetet und Psalm 6 erlebt? Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig, o Herr, denn ich verschmachte. Heile mich, o Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Und du, Herr, wie lange? Wie lange? Ich halte das nicht aus. Wie soll ich das aushalten? Wenn dieses Vorempfinden in Gethsemane schon so schlimm war, wie heftig war es, das Kreuz? David konnte beten, weicht von mir, ihr Übeltäter alle, denn Gott hat die Stimme meines Weinens gehört. Und wisst ihr was, wir dürfen auch so beten. Wir dürfen uns gewiss sein, Gott erbarmt sich über uns, wenn wir zu Gott kommen und ihn um Hilfe bitten, von Herzen, mit Reue. Wir dürfen so beten. Aber für Jesus war klar, Gott wird die Stimme meines Weinens nicht hören. Er kann sie nicht hören, wenn er diese Bitte erfüllen will für uns. Gott durfte keine Gnade zeigen. Er musste Jesus sogar am Kreuz verlassen, musste sein Angesicht von ihm abwenden und ihn diesen ganzen göttlichen Zorn spüren lassen. damit wir jetzt zu Jesus kommen können. Also wenn du in Not bist, wenn du von Elend umgeben bist, wenn du merkst, dass dein Weg Gott nicht gefällt, wenn Gott dich das spüren lässt, was kannst du dann tun? Es gibt nur eine Sache, die du tun kannst, um vor dem Zorn Gottes zu fliehen. Du musst dich zu Gott flüchten, zur Gnade Gottes. Nur Gott kann dir da helfen. Und wir flüchten uns zur Gnade Gottes, indem wir uns zum Kreuz flüchten. Hilf mir um deiner Gnade willen. Wir flüchten uns, indem wir zu dem Ort gehen, wo Gott Mensch geworden ist, um unsere Sünden auf sich zu nehmen. Dort empfangen wir Vergebung aller Schuld. Immer und immer wieder. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und dann kann Paulus nicht anders als zu sagen, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und wenn du zu Christus gehörst, wenn du diese Hilfe von ihm erfahren hast, dann kannst du wissen, jetzt werde nicht mehr ich erschrecken, jetzt werden meine Feinde erschrecken. Und noch etwas wird sein. Du wirst nie im Reich des Todes enden, wo es keine Erinnerung an den Herrn gibt, wo keiner Gott lobt. Sondern du wirst in den Himmel aufsteigen und dich dieser großen Schar anschließen, die vor Gottes Thron steht und dieses Loblied in Ewigkeit singt auf das Lamm. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, steht in Offenbarung über dieses Lamm, über Jesus. Warum? Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem teuren Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Wir werden herrschen auf Erden. Amen. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir haben das heute gesungen, dort vor dem heiligen Thron, da werden wir dich anbeten. Nicht weil wir so gut sind, sondern weil du zu uns gekommen bist und uns gerettet hast, weil du all das Schlechte auf dich genommen hast. Wir bitten dich heute Morgen, lass uns unsere Sünde erkennen. Gerade wenn wir abgestumpft sind, wenn es uns langsam gleichgültig wird, lass uns unsere Sünde erkennen und Buße tun. Und wenn unsere Herzen geteilt sind, wenn sie unempfindsam geworden sind und kalt, dann schenke uns dieses heilige Erschrecken, das David hatte. Weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und deinem Namen Ehre erweisen auf ewig. Denn deine Gnade ist groß über mir und du hast meine Seele errettet aus der Tiefe des Totenreichs. Amen.